Ja, heute habe ich mal etwas gemacht, was ich bislang eigentlich immer für verrückt gehalten habe. Aber da ich versuche, Mauds Satz in dem Film Harold und Maud sehr ernst zu nehmen, indem sie sagt, dass sie jeden Tag versuche, etwas zu tun, was sie vorher noch nie in ihrem Leben getan habe, und sie ist immerhin 79, als sie diesen Satz sagt, habe ich mir heute gedacht, ach, was soll's? Setz dich dieser Erfahrung mal aus und schau, was passiert. Ich habe entgegen meiner sonstigen Vorstellung, dass zu viel Input von Schönheit und Kunst an einem Tag nicht sonderlich förderlich ist, zwei Museen und zwei Ausstellungen besucht. Und zwar jetzt nicht irgendwelche Museen und irgendwelche Ausstellungen, sondern wohl die zwei, ich sag mal, Spitzenausstellungen, die im Augenblick in Frankfurt laufen, neben der vielen wirklich spannenden Kunst, die immer hier in Frankfurt zu sehen ist. Auf der einen Seite die Ausstellung Sahure, Leben und Tod eines Pharaos. Und auf der anderen Seite die Retrospektive zum Werk Ernst Ludwig Kirchners. Die Ausstellung Sahure, also die Pharaonenausstellung, läuft im Augenblick im Liebighaus, Museum für Plastik oder Skulptur, oder wie man das auch nennen mag. Und die Retrospektive zu Ernst Ludwig Kirchner läuft im Städelschen Kunstinstitut. Das sind nun zwei Museen, die nicht irgendwelche Museen sind. Gerade das Städel ist ja durchaus mit großen Häusern in anderen Städten zu vergleichen, auch wenn es wesentlich kleiner ist. Aber es ist ihm gelungen, zentrale Schlüsselwerke für unterschiedliche Kunstepochen und von unterschiedlichen Künstlern zusammenzustellen, sodass ein Gang durch das Städel den Besucher wirklich mit zentralen Werken Kontakt bringen kann. Im Augenblick allerdings nicht. Die Dauerausstellung ist wegen eines großen Umbaus geschlossen, aber es läuft eben diese Ernst-Ludwig-Kirchner-Ausstellung. Ja, und das Liebighaus ist gerade auch im Rahmen archäologischen Arbeitens nicht ganz unbedeutend, was sich bei dieser Sahure-Ausstellung heute für mich sehr deutlich gezeigt hat. Sahure war ein Pharao, der vor 4500 Jahren gelebt hat. Er war wohl ein sehr bedeutender Pharao, auch wenn ich den Namen vorher nicht gehört hatte. Aber seine Bedeutung heute liegt vor allem darin, dass seine Pyramide in Abu Sir wohl die einzige Pyramide ist, die inklusive Tempelanlagen nahezu vollständig rekonstruiert werden kann. Und dementsprechend auch einen sehr großen Fundus an Kunstgegenständen bietet. Ich fand das unglaublich beeindruckend, vor diesen Reliefs zu stehen, die 4.500 Jahre alt sind. Und etwas wahrzunehmen, was mir angesichts dieser ägyptischen Kunst bislang so überhaupt nicht bewusst war. Die Darstellungen, die ich auf Bildern sehe, die so ein bisschen auch in den Köpfen verankert sind, wirkten auf mich immer etwas primitiv. Also im Sinne von, naja, 4.500 Jahre alt und es war zwar eine Hochkultur, aber als ich das heute von Angesicht zu Angesicht gesehen habe, bin ich wirklich ganz klein geworden, ganz kleinlaut, angesichts dieser perfekten Schönheit, die da geschaffen wurde. Diese filigranen Reliefs, die in Stein aufgebracht wurden, weil Stein als der Stoff der Ewigkeit galt. Und sie hatten ja in einer gewissen Form auch nicht ganz Unrecht. Wir schauen uns die Werke heute noch an, soweit sie erhalten sind. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Diese Reliefs waren zur Zeit der ägyptischen Hochkultur in der Regel farbig, sie waren koloriert und müssen einen unglaublichen Eindruck hinterlassen haben. Also ich habe heute ein rekonstruiertes farbiges Relief gesehen, das war wirklich schon beeindruckend, denn durch diese Relieftechnik bekommen diese Darstellungen, wenn sie farbig sind, eine dreidimensionale Form. Ja, die wirken dreidimensional. Etwas, das auf den Gemälden, die in späterer Zeit, auch die großen Gemälde, die in Europa des Mittelalters, der Renaissance, Barock, bis in die Neuzeit hinein gemalt worden sind, überhaupt nicht Thema war. Also man hatte im Prinzip in Ägypten schon 3D-Darstellungen. Obwohl man Perspektive noch gar nicht kannte, obwohl man so diese Form von räumlicher Gestaltung, wie sie dann ab der Renaissance in die Kunst eingekehrt ist, völlig unbekannt waren. Zumindest wurden sie nicht künstlerisch umgesetzt. Dieses etwas Zurückhaltende begründe ich damit, weil ich heute auch Skulpturen gesehen habe. Also ich hatte ja bislang ägyptische Skulpturen in dieser Form noch nie gesehen. Also klar, die Sphinx, die kennt man. Aber dass die Ägypter tatsächlich Skulpturen erstellt haben, die ja auf mich regelrecht realistisch wirken, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich habe heute 2, 3 Skulpturen gesehen. Die sind von ihrer ganzen Machart und auch von ihrem Erhaltungsgrad unglaublich. 4.500 Jahre alt. Eine Skulptur, die ich heute gesehen habe, bei der waren sogar noch die Augen erhalten, die durch Edelsteine nachgebildet wurden. Und die Augäpfel selbst wurden mit Kupfer noch einmal abgesetzt, damit ein möglichst realistischer Eindruck entsteht und einen quasi diese Statue selbst anschaut. Und das funktioniert bis heute. Das funktioniert noch jetzt 4.500 Jahre danach. Ich war zutiefst beeindruckt. Und ja, es geht in diesen Darstellungen um den jeweiligen Pharao und seine Funktion. Darauf möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Er hatte natürlich eine religiöse Funktion und daraufhin sind auch die Bedeutungen vieler dieser Reliefs hin zu sehen. Aber es wurden Menschen dargestellt. Das ist jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Ich habe auf diesen ägyptischen Reliefs ganz viele Menschen und Tiere gesehen. Und dann habe ich die Museen gewechselt. Das ist ja nicht weit in Frankfurt. Am Museumsufer reihen sich die Museen ja wie so Perlen an einer Schnur auf. Und da ich über eine Jahreskarte verfüge, bei der ich in alle Ausstellungen in 32 Frankfurter Museen, ach die Zahl, 32 Frankfurter Museen, rein kann, ohne nochmal extra Eintritt zu bezahlen, also auch in Sonderausstellungen, war das eigentlich ein großer Akt. Ich bin einfach diese 250, 300 Meter weitergegangen zum Städel und bin dann dort in die Ernst-Ludwig-Kirchner-Ausstellung gegangen. Damit befinden wir uns in einer Zeit vor circa 100 Jahren, in der Zeit des Expressionismus. Ja, also Ägypten auf der einen Seite und dann ein expressionistischer Künstler auf der anderen Seite. Und was mir in dieser Deutlichkeit bislang gar nicht vor Augen stand, hat sich in dieser Kombination heute für mich doch etwas geklärt. Im Zentrum dieser Kunst, wohlmerkt im Zentrum, es gibt natürlich auch ein paar andere Bilder, aber im Zentrum dieser Kunst Ernst Ludwig Kirchners stehen die Darstellungen von Menschen. Und Ernst Ludwig Kirchner hat es irgendwo auch einmal gesagt, dass das Zentrum aller Kunst, da sie vom Menschen ausgeht, der Mensch selbst sei. Und ja, das scheint zu stimmen. Der Wert der Kunst scheint darin zu liegen, dass in ihr eine ständige Beschäftigung mit dem stattfindet, was eigentlich der Mensch ist. Und zwar immer im zeitlichen Zusammenhang. In der Zeit, in der die Kunst entsteht. In der Zeit, in der der Künstler lebt, macht er sich an seiner Beschäftigung mit dem Menschen. In seiner Zeit. In Ägypten war das ein Mensch in einer Gesellschaft, die vom Pharao beherrscht wurde. Der Pharao war es, der die unterschiedlichen Kräfte, auch göttlichen Kräfte, im Gleichgewicht halten sollte. bei Ernst Ludwig Kirchner war es der Mensch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Mensch in der Großstadt. Der Mensch auch in seiner Zerrissenheit, auch in seinen nicht schönen Aspekten. Also es gibt ja ein paar Bilder, die Ernst Ludwig Kirchner in Berlin gezeichnet hat, Straßenszenen, die durchaus von seiner Wahrnehmung dieser Stadt zu dieser Zeit sehr stark geprägt sind. Das sind keine schönen Menschen. Aber es ist die Darstellung des Menschen von jemandem, der in seiner Zeit über den Menschen nachdenkt und dies in Form von Kunst tut. Ich persönlich würde sagen, ja, Ernst Ludwig Kirchner hat recht, der Mensch steht im Zentrum der Kunst, weil sie von ihm ausgeht. Aber es ist nicht nur der Mensch, sondern es ist im Grunde der Mensch in seiner Wirklichkeit. Und diese Perspektive kann möglicherweise ein Schlüssel zur Kunst sein, der bei so ziemlich jeder Kunst funktioniert. Voraussetzung ist natürlich, dass ich über die Zusammenhänge, in denen diese Kunst entstanden ist, ein bisschen was weiß. Also wenn ich zum Beispiel in die Renaissance schaue, dort gab es eine ganz starke neuplatonistische Strömung. Eine Strömung, der es darum ging, eine Idee des Menschen ja auch in der Kunst darzustellen. Eine Idee, die ganz anders war als in vorhergehenden Zeiten. Darüber hinaus war es bis zur Renaissance in der Kunst kaum üblich, dass man die Künstler kannte. Also dass der Mensch Ich sagen lernte, eine Form von Selbstbewusstsein bekam, wie wir es bis heute haben, das ist in der Zeit der Renaissance entstanden. Nicht früher. Deshalb zum Beispiel kennen wir zwar die Pharaonen aus Ägypten, aber nicht die Künstler, die diese fantastischen Reliefs gemacht haben. Wir wissen nicht, wer die gemacht hat. In Griechenland, da kennen wir zum Teil die Künstler und auch die Philosophen, da gab es also auch schon scheinbar ein gewisses Selbstbewusstsein, aber dass der Mensch in dieser Form, wie wir heute Ich sagen, konnte, das ist eine Entwicklung, die in der Renaissance stattfand und die dann plötzlich auch in der Kunst zu beobachten ist. Es werden plötzlich sehr stark Individuen dargestellt und nicht mehr menschliche Typen. Die Kunst des Porträts wird viel realistischer als vorher. Vorher wurden mehr Idealbilder dargestellt und so weiter. Das heißt, um einen Zugang zur Kunst zu finden, ist ein gewisses Grundwissen über die Zeit, in der die Kunst entstanden ist, durchaus hilfreich. Und das kann dann übrigens auch für moderne Kunst gelten. Letzte Woche war ich im Museum für moderne Kunst hier in Frankfurt. Auch nicht gerade ein Museum, in dem irgendwelche Nebensächlichkeiten ausgestellt werden. Und vieles, was dort gezeigt wird, ist auf den ersten Blick wirklich schwer zugänglich, weil die gegenwärtigen Denkströmungen, sowohl in der Philosophie als auch eben in der Kunst, noch nicht so in das auch Selbstverständnis oder in das selbstverständlich vor allem geworden sind, wie das möglicherweise gewisse Elemente von Kunstformen aus früheren Zeiten geschafft haben. Für mich war heute die große Einsicht, und von daher hat das Experiment voll gelohnt, dass es in der Kunst um den Menschen geht und wie unterschiedlich der Mensch dargestellt wird, einerseits. Andererseits aber fand ich bei Kirchner plötzlich auch Darstellungen von Menschen, die von ihrer Tendenz her durchaus auch in ägyptischen Reliefs hätte vorkommen können. Natürlich jetzt nicht in den Farben, die Kirchner gewählt hat, aber von den grundlegenden Formen her. Und das fand ich außerordentlich spannend. Ja, darüber hinaus habe ich noch eine Beobachtung gemacht. In der Pharaonenausstellung war das Durchschnittsalter verdammt hoch. In der Ernst-Ludwig-Kirchner-Ausstellung war das Durchschnittsalter der Besucher und Besucherinnen deutlich geringer. Womit das zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, das nur als Beobachtung am Rand. Und damit will ich es jetzt auch mal bleiben lassen. Soll ja nicht zu viel werden hier, damit es vielleicht auch noch Spaß macht, die Buß zu hören. Und so sage ich, so viel für jetzt, mehr dann im nächsten. Ciao.